freue mich, dass ich nochmal hier sein darf. Ich soll herzliche Grüße bestellen, wieder mal von meiner Frau. Es ist das zweite Mal hintereinander, dass ich hier bin und von meiner Frau grüßen muss. Ich hätte sie lieber mitgebracht, so meinte ich das. Aber die hat Klavierdienst in Saarbrücken und wir sind nicht so ganz musikalisch und nicht so begabt wie ihr. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, da einen Tauschpartner zu finden. Aber ich habe gesagt, sollte es zu einer Wiederholung der Einladung kommen, dann muss sie nochmal mit. Und dann natürlich von der Gemeinde auch herzliche Grüße. Ich habe an eine Geschichte gedacht, die mein früherer Jugendleiter uns mal erzählt hat, die mich dann wiederum an die Begebenheit erinnert hat, die ich gerne vorlesen möchte und zu der ich gerne was sagen möchte. Und zwar war der Vater meines Jugendleiters ein großer Weinfan und leidenschaftlicher Rotweinsammler und hatte in seinem Keller dann so ein, jetzt hätte ich fast gesagt Heiligtum, aber also so ein Bereich, wo die ganz edlen Tropfen standen. Und seine Frau konnte so gar nichts mit dieser Leidenschaft anfangen und ja, eines schönen Sonntags hatte sich überraschenderweise Besuch angekündigt. Und es gab leckeren Braten und sie wollte noch eine Soße dazu machen. Und hat irgendwo mal gehört, okay, Rotweinsoße ist gut und geht in den Keller und durchforstet mal, was ist denn da noch da und denkt, die Weine hier, die sind alle noch relativ neu, erst 1-2 Jahre alt, die können bestimmt noch ein bisschen liegen, gehen wir mal zu den alten Schätzen. Und dann kramt sie sich da durch und findet dann, ich weiß nicht mehr genau die Jahreszahl, aber irgendwas aus den 70ern. Und denkt, Mensch, da ist schon Staub auf der Flasche, der muss dringend weg. Und gesagt, getan, sie macht dann aus diesem edlen Rotwein eine triviale Rotweinsoße. Und als der Vater das merkt, ist er natürlich not amused, wie man auf Neudeutsch sagt. Aber das Kind war in den Brunnen gefallen, beziehungsweise der Rotwein in die Soße. Und die Flasche war weg. Also diese 76er Flasche hatte er nur einmal, konnte nur einmal verwendet werden, war weg. Also mein Leben kann ich nur einmal verwenden, wenn es einmal ausgeschüttet ist, ist es weg. Das, worum es heute geht, ist keine Flasche Rotwein, ist eine Flasche Parfum, die nur einmal ausgeschüttet werden kann, dann ist sie weg. Und das ist eine ganz bekannte Geschichte, das weiß ich, aber mich fasziniert seit einiger Zeit eine Familie, Freunde des Herrn Jesus, wahrscheinlich könnte man sagen, ziemlich beste Freunde unseres Herrn, denn mindestens dreimal ist er bei ihnen und es wird sogar dreimal berichtet. Und das ist schon was Außergewöhnliches, ihr ahnt schon, um wen es geht, es geht um Lazarus, Martha und Maria. Und die kommen dreimal vor, einmal in Lukas 10, das ist diese Begebenheit, wo Martha dient und Maria bei der Bibelarbeit dabei ist. Also die Martha arbeitet, Maria sitzt zu den Füßen Jesu, ist bei der Bibelarbeit dabei. Und das gefällt Martha nicht so, wir kommen gleich nochmal ganz kurz da drauf. Dann kommt die Familie vor in Johannes 11, wo Lazarus gestorben ist. Und zum dritten Mal kommen sie vor in Johannes 12. Und diese Geschichte möchte ich gerne lesen. Johannes 12. Ich lese mal die ersten 11 Verse, auch wenn es schwerpunktmäßig nur um die ersten Verse daraus geht. Aber dann haben wir die Geschichte nochmal kompakt zusammen. Also Johannes 12 ab Vers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte, also Banker vielleicht, Dieb war und die Kasse hatte, und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, erlaube ihr es, auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Eine große Volksmenge von den Juden erfuhr nun, dass er dort war. Und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beratschlagten, auch Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Okay, also mein Wunsch wäre es wirklich, dass wir uns in diese Geschichte reinversetzen. Es gibt so ein paar Begebenheiten in der Bibel, da wünsche ich mir total dabei gewesen zu sein, und das ist so eine. Das würde mich total reizen, das wirklich miterlebt zu haben. Wann passiert diese Begebenheit? Der Abschnitt fängt an, dass Jesus 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien kam. Welches Passa ist damit gemeint? Es ist das Passa gemeint, an dem er, unser Passalamm, sterben wird für unsere Schuld. Also 6 Tage, bevor er ans Kreuz gehen wird, spielt diese Geschichte. Das heißt, wir sind hier in der letzten Woche des Lebens unseres Herrn. Stell dir vor, du wüsstest, du hast noch eine Woche zu leben. Stell dir vor, ich wüsste, ich habe noch eine Woche zu leben. Der Herr wusste das. Und er wusste, was das für eine Woche werden würde. Mit vielen Diskussionen, mit offener Ablehnung und letztlich im Gericht Gottes hängend und einen qualvollen Tod sterbend. Diese Woche liegt vor ihm. Und zu Beginn dieser Woche, liebe Leute, glaube ich, ist das hier eine Oase für unseren Herrn. Noch einmal mit seiner Familie zusammen sein. Noch einmal bei seinen Freunden sein. Der Herr zu Gast bei Freunden. Wo ihm Liebenswürdigkeiten zuteil werden. Und morgen in der Einleitung hast du gesagt, Lobpreis als Lebensstil. Das, was hier geschieht, glaube ich, ist Lobpreis in der allerhöchsten Güte. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, denken wir dran, unser Herr war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch und er wusste, was auf ihn zukommt und er ist einfach zu Hause bei seinen Freunden. Nochmal tief durchatmen, bevor diese letzte Woche so richtig Fahrt aufnehmen wird. Was war der Anlass hier? Warum ist der Herr hier? Es steht direkt am Anfang, Vers 2, sie machten ihm nun dort ein Abendessen. Okay, wenn ich das lese, dann stellen sich für mich immer direkt 2 Fragen. Erstens, wer ist sie? Und zweitens, wo ist dort? Und kurz zu der ersten Frage, interessant und ich glaube auch, dass das wichtig ist, hier steht, sie machten, also Mehrzahl. Planung, Organisation und Durchführung dieses Abendessens für den Herrn war eine Gemeinschaftsproduktion. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich die Geschichte lese, für mich hat das immer einen einzigen Höhepunkt gehabt. Das ist Maria. Das ist vielleicht auch so. Aber am Anfang der Geschichte wird betont, sie machten. Liebe Leute, was hier passiert, ist ein Gemeinschaftskunstwerk. Von mindestens 3 Personen. Von Lazarus, von Martha, von Maria. Und ich glaube, dass diese 3 zusammen ein Gesamtkunstwerk ergeben, wie so 3 Maler. 3 Maler, wir gucken uns gleich jeden Maler an. Und am Ende, wenn alle 3 Maler fertig sind, dann entsteht Lobpreis als Lebensstil für den Herrn, dann entsteht ein Gesamtkunstwerk für den Herrn, was ich mir total wünsche, dass das mehr in meinem Leben, in unserer Gemeinde Realität wäre. Und wenn wir jetzt diese 3 Personen uns mal anschauen in der Reihenfolge ihrer Nennung. Also wir gehen die einfach durch in der Reihenfolge, wie sie genannt werden. Der erste, der genannt wird, ist Lazarus. Und was über ihn gesagt wird, ist schon super. Es wird gesagt, Lazarus, der Gestorbene. Dann wird gesagt, den Jesus auferweckt hatte. Dann wird gesagt, lag mit ihm zu Tisch. Und jetzt lag mit ihm zu Tisch, dürfen wir uns jetzt nicht vorstellen, irgendwie, also Fressnarkose, also die lagen, weil sie zu viel gegessen hatten und konnten nichts mehr tun, sondern das ist der Begriff dafür, dass die miteinander in einer lebendigen Gemeinschaft waren. Kommunikation stattfand, Austausch stattfand. Dafür steht dieser Begriff, sie lagen zusammen zu Tisch. Und wenn du dir das mal hintereinander wegliest, was über Lazarus gesagt wird, das ist herrlich, ich finde das herrlich. Lazarus, der einmal tot war, den Jesus lebendig gemacht hat, ist jetzt in aktiver Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich finde das super. Stell dir das vor, Lazarus, der einmal tot war, findest du jetzt in einem lebendigen Austausch mit seinem Lebensstifter, mit seinem Lebendigmacher. Die sind einfach zusammen. Die sind einfach zusammen. Und wie sehr hoffe ich, das trifft auf dich und mich zu, dass ich sagen kann, dass ich, der einmal tot war, in den Augen Gottes geistlich tot, im Kolosserbrief wird das ja gesagt, dass wir vor unserer Bekehrung, vor unserer Errettung, vor unserer neuen Geburt, durch das, was Jesus für uns getan hat, dass wir tot waren in unseren Sünden. Dass man von mir sagen kann, Steffen, der einmal tot war, das kann man auf jeden Fall sagen, Haken dran. Also ich war tot und wir sind tot, wenn wir nicht diese ausgestreckte Hand, von der du eben gebetet hast, angenommen haben. Aber dass man auch sagen kann, Christus hat mich lebendig gemacht und jetzt bin ich in lebendiger Gemeinschaft mit ihm. Ich kommuniziere mit ihm, ich tausche mich aus mit ihm, ich bin einfach bei ihm. Ich liege einfach zu Tisch. Und das ist hier wirklich wunderbar zu sehen. Wie schön wäre das, wenn das für mich gelten würde. Kurz zur zweiten Frage, wo ist das? Also wenn ihr eine Bibel habt mit Parallelstellen, dann wird höchstwahrscheinlich hier als parallele Begebenheit Markus 14 aufgelistet. Und in der Tat, Markus 14, diese Begebenheit ist total ähnlich. Da ist Jesus auch bei einem Essen und da kommt eine Frau und salbt ihn. Dort wird beschrieben, dass sie auch den Kopf salbt, aber dass das dann den ganzen Körper sozusagen erfasst. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist wirklich die gleiche Geschichte, dann haben wir ein ganz kleines chronologisches Problem. Denn in Markus könnte man schließen, das geschieht 2 Tage vor der Kreuzigung des Herrn. Hier steht 6 Tage. Oder manche denken auch, das sind 2 unterschiedliche Geschichten. Ehrlich gesagt, ich glaube das nicht, dass das 2 unterschiedliche Geschichten sind. Denn die Begebenheiten sind so ähnlich und vor allem würden die Jünger hier in Form von Lazarus 2-mal genau den gleichen Fehler machen innerhalb von 3 Tagen. Also ich traue den Jüngern, ich traue mir einiges zu. Aber wenn 2-mal haargenau die gleiche Begebenheit in 3 Tagen oder 4 Tagen, ich würde mir zutrauen, ihnen zutrauen, dass sie gelernt hätten. Und deshalb glaube ich, ist die Lösung, Markus berichtet einfach nicht chronologisch. Und es ist die gleiche Geschichte. Warum ist das interessant? Weil, wenn das so ist, dass das die gleiche Geschichte ist, dann findet diese Begebenheit nicht im Haus dieser 3 ziemlich besten Freunde statt, sondern im Haus Simon des ehemals Aussätzigen. Und jetzt stellt euch diese Tischgemeinschaft mal vor. Da ist Simon ein ehemaliger Aussätziger. Wahrscheinlich von Jesus Christus geheilt. Daneben sitzt oder liegt Lazarus, ein ehemaliger Toter, ganz bestimmt von Jesus Christus auferweckt. Und mittendrin ihr Herr, ihr Heiland, ihr Lebendigmacher, ihr Retter. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wir haben heute Morgen genau die gleiche Gemeinschaft. Also hier sitzen ehemals Aussätzige. Ehemals Schuldige, ehemals Sündige. Hier sitzen ehemals Tote. Und mittendrin unser Herr, unser Lebendigmacher, unser Retter, für den wir ab und zu einfach mal ein Abendessen machen, dass er einfach mal einsammelt diese Dankbarkeit, die bei uns gewachsen ist, weil wir ehemals Aussätzige waren und ehemals tot waren. Und jetzt hat das Zusammenkommen hier nur einen einzigen Sinn, ihm ein Abendessen zu machen. Das ist super. Okay, noch etwas wird über Lazarus gesagt, ganz am Ende. Und das finde ich auch klasse. Am Ende wird von ihm gesagt, dass Lazarus ein Anschauungsobjekt war. Die Leute kamen, um Lazarus zu sehen. Ich lese das nochmal vor. Vers 9, eine große Volksmenge von den Juden erfuhr nun, dass er dort war, und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beratschlagten, auch Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen, also sie wollten Lazarus sehen und an Jesus glauben. Ich finde das wunderschön formuliert. Das sind Menschen, die haben gehört, okay, Lazarus ist da. Irgendwas ist mit Lazarus passiert. Und sie gehen dorthin, um Lazarus zu sehen und glauben dann an wen? An Jesus Christus. Lazarus ist ein Anschauungsobjekt dessen, von dem, was Jesus Christus tun kann. Lazarus ist ein kolossales Zeugnis, ein riesiger Hinweis auf Jesus Christus. Und wodurch, das finde ich wunderschön, wodurch war Lazarus dieser Hinweis auf den Herrn? Habt ihr gemerkt, wie viel Lazarus redet in allen drei Begebenheiten? Gar nichts. Lazarus sagt kein einziges Wort. In Lukas kommt er noch nicht mal vor. Im Kapitel vorher, okay, am Anfang war er tot, da ist das mit dem Reden auch schwierig, aber auch nach seiner Auferstehung, er sagt kein einziges Wort. Und auch hier sagt er kein einziges Wort und dennoch ist er ein kolossales Zeugnis auf wen? Auf seinen Herrn. Wodurch? Durch seine pure Existenz, durch sein Leben. Und das Jahr ist ja noch relativ jung, das wünsche ich mir wirklich auch für mein Leben. Ich brauche auf der Arbeit oder wo auch immer keine große Reden schwingen, aber ich wünsche mir wirklich, ich hätte fast gesagt, dass durch meine pure Existenz, durch die Art, wie ich lebe, Leute kommen und fragen oder mal näher schauen wollen, genau wie hier. Sie kommen, um Lazarus zu sehen, wie der jetzt lebt und wie der da und so weiter und glauben dann an Jesus. Das wünsche ich mir total. Für mich, Lazarus ist hier ein Anschauungsobjekt geworden und ich wünsche mir, dass unser Leben als Beweis dafür taugt, was Jesus Christus verändern kann. Denn das ist bei Lazarus der Fall. Sein Leben taugt als Beweis dafür, was Jesus Christus verändern kann. Das ist der erste Maler, Lazarus. Der erste Teil, erste Drittel dieses Gesamtkunstwerks ist fertig. Jemand, der tot war, den Jesus lebendig gemacht hat, findest du jetzt auch wirklich in einem lebendigen Austausch mit seinem Herrn. Und sein Leben dient als Beweis dafür, was Jesus Christus verändern kann. Das zweite Drittel ist Martha. Vielleicht ist euch beim Vorlesen schon aufgefallen, dass der Martha in diesem Text unheimlich viele Worte gewidmet sind. Ganze zwei Stück. Von Martha steht hier nur, Martha diente. Ende der Durchsage. Und als ich das gelesen habe, bei mir fängt dann direkt Kopfkino an. Also, das erste Mal Lukas 10, auch da dient Martha, Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Und was sagt Martha dann? Also sie geht zum Herrn und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass ich hier alles tun, arbeiten muss und meine Schwester macht nichts. Und der Herr gibt ihr einen sanften, aber doch sehr bestimmende Korrektur und sagt, du bist besorgt um viele Dinge, Martha. Maria hat das gute Teil erwählt, was nicht von ihr genommen wird. So, und jetzt sind wir einige Zeit später, Johannes 12, und ich lese das. Martha diente, Kopfkino, die Martha wieder, da ist sie wieder. Immer noch in ihren alten Schemen gefangen, hat nichts dazugelernt, sich nicht weiterentwickelt. Wieder dient sie nur, Maria hat gleich den großen Auftritt und Martha ist einfach da und dient. Nichts dazugelernt. Aber ihr Lieben, ich glaube das überhaupt nicht mehr. Ich glaube, Martha hat gewaltig dazugelernt. Ich glaube, dass Martha riesige Fortschritte gemacht hat. Ja, das Essen war eine Gemeinschaftsproduktion, habe ich ja eben gesagt. Aber es wird wieder hervorgehoben, dass eine Person offenbar, wenn es um die ganz praktischen Tätigkeiten ging, wieder sich besonders hervorgetan hat. Das war Martha. Aber warum weist der Herr sie hier nicht zurecht? Und warum sagt Martha hier nicht, Maria, jetzt überlass mir mal den großen Auftritt. Jetzt gibst du mir mal die Salbe und du dienst. Jetzt tauschen wir mal die Rollen. Ich glaube, dass Martha ihre Diensteinstellung völlig verändert hat. In Lukas 10 dient Martha auch, aber mit Blick auf wen? Mit Blick auf ihre Schwester. Im Vergleich zu ihrer Schwester und mit Blick auf sich und sagt, Herr, ich habe die Arbeit, die macht nichts. Das ist, also sie dient scheinbar dem Herrn, aber eigentlich dient sie mit Blick auf sich selbst und mit Blick auf ihre Schwester. Und das ist hier nicht der Fall. Ich bin überzeugt davon, sie hat ihren Blickwinkel völlig verändert. Sie dient jetzt mit Blick auf den Herrn. Ihm dient sie. Für ihn ist dieses Abendessen. Während Maria im Begriff war, diese Salbe zu holen, sagt sie nicht, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat. Wörtliches Zitat aus Lukas 10, das hätte sie hier genauso wieder anbringen können. Aber es tut sie nicht, sie sagt es nicht. Sie hätte hier noch mehr Grund gehabt einzugreifen. Lukas 10 bekommt sie gesagt, Martha, du bist besorgt um viele Dinge. Ich bin überzeugt davon, dass Martha und Lazarus wussten, was Maria vorhat. Warum? Maria wird gleich ein Jahresgehalt auf die Füße des Herrn schmieren. Und bitte denkt daran, die drei hatten einen gemeinsamen Haushalt. Und ja, sie mögen reich gewesen sein, aber es ist für mich nicht vorstellbar, dass Maria ein Jahresgehalt aus dem gemeinsamen Haushalt weggibt, ohne dass die anderen es wussten. Und wenn es die alte Martha hier gewesen wäre, sie hätte viel mehr Grund gehabt einzugreifen. Sie hätte sagen, damals bekommt sie gesagt, du bist besorgt um viele Dinge. Jetzt kommt noch eine Sorge hinzu, was unser ganzes Geld geht weg oder unser Geld geht weg. Aber Martha sagt das nicht. Ich glaube, sie hat riesige Fortschritte gemacht. Sie dient ihrem Herrn. Mit Blick auf ihren Herrn. Und wisst ihr was? Das bewahrt unglaublich vor Enttäuschungen. Wenn ich diene mit Blick auf Menschen, ist es fast nur eine Frage der Zeit, wann die erste große Enttäuschung kommt. Weil ich denke, okay, wie ich mich reinhänge und engagiere und von anderen kommt nichts zurück, da kommt zu wenig, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und Martha, so hat Martha gedient in Lukas. Aber hier dient Martha mit Blick auf einen, auf Jesus Christus. Und sie kommt zu dem Schluss, der heute Morgen mehrfach in den Gebeten gesagt wurde, er ist es wert. Er ist es wert, dass ich ihm diene. Das macht Martha hier. Also Martha hat viel schneller gelernt als Petrus zum Beispiel. Also im letzten Kapitel vom Johannesevangelium, da kriegt Petrus die gleiche Lektion. Also da sagt der Herr, Petrus, folge mir nach. Da steht der Herr auf, Petrus steht auf und offenbar Johannes auch. Und Petrus blickt sich direkt um und sagt, ja Herr, was ist jetzt mit dem? Also er will dem Herrn folgen, aber hat direkt wieder den anderen im Blick. Ja Herr, das reicht doch, wenn ich dir, oder was auch immer er sich gedacht hat. Und dann bekommt er gesagt, Petrus, was kümmert's dich? Ich komme schon mit Johannes zu meinem Ziel, Petrus, was kümmert's dich? Die Martha hat das schneller gelernt als Petrus und als ich. Denn sie weiß, der Herr ist es wert und dient mit Blick auf ihn. Und wisst ihr, was ich wunderschön finde? Das ist Folgendes. In dieser Geschichte passiert Gewaltiges. Also bitte erinnert euch dran, hier ist ein Ex-Toter zugegen. Wahrscheinlich ist hier ein ehemals Aussätziger zugegen. Hast du das schon mal erlebt? Ich noch nicht. Beides noch nicht. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass jemand in einem Moment ein ganzes Jahresgehalt für den Herrn gibt. Habe ich auch noch nie erlebt. Und das alles passiert hier in dieser Geschichte. Diese Geschichte ist voll von Hauptattraktionen. Der Ex-Aussätzige, der ehemals Tote und Maria, die ein ganzes Jahresgehalt weggibt. Neudeutsch würden wir sagen, okay, diese Geschichte ist voller Blockbuster. Also du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Auf den Simon, auf Lazarus oder auf Maria. Wer wäre da bei mir völlig hinten runtergefallen? Die Martha. Was macht denn die schon groß im Vergleich zu den anderen? Die dient ja einfach nur. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte auch zu diesen Juden gehört, das hätte ich schon mal sehen wollen, ich habe es ja eben schon gesagt. Ich wäre da hingegangen, aber ich wäre doch nicht da hingegangen, um zu sehen, wer die Gläser spült und wer den Tisch deckt und abräumt. Sondern ich wäre da hingegangen, Lazarus ist die Attraktion, okay, so. Das, was Maria macht, kann man auch mal gesehen haben, ist auch interessant, aber Martha wäre doch bei mir völlig hinten runtergefallen. Und das passiert uns einfach manchmal, dass wir denken, okay, das ist hier die Hauptattraktion und Leute, die im Hintergrund dienen, arbeiten, Dinge tun, unauffällig sind, die fallen schon mal hinten runter bei uns. Und deshalb finde ich es wunderschön, dass Gott hier deutlich macht, liebe Martha, in diesem Konzert der Hauptattraktionen entgeht mir dein Dienst nicht. Ja, ich mache nicht viele Worte darum, zwei. Aber das ist ja gerade das Wesen eines Dienstes, dass wir es nicht tun, um viele Worte dafür zu bekommen. Aber Gott macht hier klar, Martha, mögen es die Schaulustigen hier übersehen, was du tust, ich nicht. Welchen Sinn hat dieser Einschub, dass Martha diente, für diese ganze Geschichte? Gar keinen. Lazarus kam in Lukas 10 nicht vor. Martha hätte es überlebt, wenn sie hier nicht vorgekommen wäre. Aber der Herr macht hier deutlich, Martha, ich habe es gesehen, ich habe es bemerkt. Und deshalb, ihr lieben, keine Ahnung, Gläser, Wegspüler, ihr lieben Putzdienst-Tour, obwohl ihr nicht auf der Liste steht. Das ist bei uns in Saarbrücken immer ein beliebtes Spiel. Also wir haben eine Liste zum Beispiel, wer mit Putzen dran ist in der Gemeinde. Und es kommt vor, dass das Leute schon mal vergessen. Und trotzdem, also du weißt, okay, jetzt hat der es vergessen oder ich weiß, ich habe es vergessen, dann weiß ich es direkt. Und du kommst sonntags in die Gemeinde und es ist trotzdem relativ sauber. Irgendjemand hat gedacht, der Steffen vergisst das eh wieder, ich putze einfach mal. Ich weiß nicht, wer es war, aber Gott weiß es, das ist super. Das sollte uns natürlich nicht daran hindern, wenn ich rauskriege, wer für mich geputzt hat. Dann darfst du ruhig hingehen und sagen, herzlichen Dank dafür, darfst du das nächste Mal wieder machen. Also das können wir ruhig schon auch tun. Aber Gott sagt hier, ich sehe das. Oder ihr lieben Mütter und Väter, was ihr zu Hause an euren Kindern tut, mit dem Ziel, sie für mich zu erziehen, für mich aufwachsen zu lassen, ich sehe das. Das ist vielleicht für andere nicht eine Hauptattraktion, aber Gott macht hier klar, Martha gehört zu diesem Gesamtkunstwerk dazu. Und das finde ich wunderschön. Auch wenn ihr es überseht, ich hab's registriert. Wir waren vor einiger Zeit mal ein Wochenende eingeladen zu einer Gemeinde und da kamen wir auch mit einer Frau ins Gespräch und sie sagte mir, sie ärgert sich immer so darüber, weil sie die Martha genannt wird. Also sie hört häufiger in ihrer Gemeinde, du bist unsere Martha. Und sie hat gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass mal jemand zu mir sagt, du bist unsere Maria. Weil das ist einfach cooler, was die Maria macht. Also und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, wenn dich das nächste Mal jemand sagt, dann frag einfach, welche Martha meinst du? Also dann wirst du wahrscheinlich schon mal ein Fragezeichen ernten. Das ist schon mal gut. Meinst du die Martha aus Lukas 10 oder meinst du die aus Johannes 12? Und dann kriegst du bestimmt die Frage, ja, was ist da der Unterschied? Und dann sagst du so und so und so. Und wenn jemand das zu dir sagt und damit Johannes 12 meint, dann herzlichen Glückwunsch. Ist das ein gigantisches Kompliment. Und ich wünsche mir das für mein Leben, für unser Leben, dass in unserem Leben die lazarusischen Elemente da sind, aber auch Martha da ist. Dass wir dienen mit Blick auf unseren Herrn. Und wenn Gott sagen kann, er oder sie dient mir. Weißt du, das wäre doch gewaltig. Wenn Gott, also stell dir mal vor, Gott würde gefragt, hör mal, also soll jetzt nicht despektierlich klingen. Gott, fasse doch mal das Leben von Janina, Entschuldigung, ich kenne nicht so viele. Fass doch mal das Leben hier zusammen, das ihr Leben zusammen. Und weißt du, wenn Gott dann nur drei Worte macht, sie dient mir, kannst du dich glücklich schätzen. Dann muss er gar nicht mehr Worte machen. Das ist ein Wahnsinnskompliment. Und Martha, ich hätte dir so sehr gewünscht, dass du die Worte aus dem gleichen Kapitel, aus Vers 26, dass du die auch noch hörst. Denn in Vers 26 in Johannes 12, da sagt Jesus Folgendes. Und lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wenn mir jemand dient, gleiches Thema, so folge er mir nach. Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Okay, das hat eine gewisse Logik. Wenn ich sage, ich will meiner Frau dienen, dann wäre es gut, wenn ich ab und zu bei ihr bin. Und das ist das, was der Herr hier sagt. Und jetzt kommt ein gewaltiger Satz. Wenn mir jemand dient, Klammer auf, Martha, Janina und so weiter. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wir hatten gestern eine ganz lustige Unterhaltung bei uns. Meine Frau wirft mir regelmäßig zu Recht vor, dass ich bei dem Heiratsantrag kolossal versagt habe. In der Form, dass es keinen gab. Sondern irgendwann haben wir gesagt, okay, also so nach dem Motto, jetzt müsst ihr mal irgendwie weitergehen in unserer Beziehung und so rein rational wäre jetzt der nächste Schritt. Wann soll man denn mal? Also das war große Steffensche Fehlleistung. Und in regelmäßigen Abständen serviert sie mir das ganz charmant natürlich, ne? Ist klar. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind dieses Jahr im August 15 Jahre verheiratet, habe ich für mich gedacht, also verratet ihr das nicht. Ich habe gedacht, dieses Jahr sind wir 15 Jahre verheiratet, dann lasse ich es krachen. Dann kriegt sie einen Heiratsantrag für die nächsten, keine Ahnung, Jahre auf unbestimmte Zeit, also bitte verratet mich nicht. Das nehme ich mir vor für den August diesen Jahres. Das muss ich planen, weil ich bin so furchtbar unkreativ. Deswegen brauche ich lange Zeit dafür. Jetzt fange ich schon an, mir zu überlegen, wie könnte ich es krachen lassen? Also wie könnte ich sie ehren? Das ist das, was da steht. Wenn mir jemand dient, der Vater wird ihn ehren. Mein Ziel ist, ich möchte meine Frau an diesem Hochzeitstag, nicht nur dann natürlich, aber dann mal speziell ehren. So, jetzt stehe ich da in meiner ganzen Begrenztheit. Also ich könnte sagen, ich möchte meiner Frau ein Lied komponieren und ihr auf dem Klavier vorspielen. Das würde sie zu Tränen rühren, bin ich von überzeugt. Sie würde sich total geehrt fühlen, aber ich krieg's nicht hin. Weil ich mit Ach und Krach Noten lesen kann, aber kein Instrument spiele und schon dreimal nicht komponieren kann. Und mit dem Singen, okay, da scheiden sich die Geister. Was heißt das? Ich kann mir alle Mühe geben, sie zu ehren, das werde ich auch tun, aber ich bin begrenzt auf meine Möglichkeiten. Aber liebe Leute, was steht hier? Wenn du mir dienst, sagt der Herr, weißt du, wer dich dann ehrt? Der Vater. Gott, der Vater. Sag mal, Herr, meinst du das ernst, was da steht? Wer ist Gott der Vater? Was hat Gott der Vater für Möglichkeiten? Hat er irgendwelche Limitierungen? Ja, er kann nicht lügen. Das ist ja super, dann stimmt das ja, was da steht. Und weißt du, wenn das über dein Leben gesagt werden kann, dass du dienst mit Blick auf den Herrn, nicht mit Blick nach rechts oder links, was dich vielleicht frustriert, aber du dienst mit Blick auf den Herrn, dann zieh dich warm an. Denn dann hast du hier ein Versprechen, dass der Vater dich ehren wird. Und das ist gewaltig. Und das ist das zweite Drittel dieses Gesamtkunstwerks. Nur zwei Worte, aber bitte lass die Martha nicht hinten runterfallen, denn die tut hier Grandioses und bekommt ein kurz gefasstes, gewaltiges Zeugnis. Und jetzt fehlt noch das dritte Drittel. Sorry, ich habe leider ein bisschen die Zeit aus dem Blick verloren. Wann habe ich angefangen? Habe ich noch ein bisschen? Also ich habe noch für das dritte Drittel ein bisschen Zeit. Und jetzt kommt die dritte Malerin. Ja, Maler 1 und 2 sind durch. Und jetzt kommt Maria. Was tut Maria? Sie salbt den Herrn. Und hier liegt die Betonung auf den Füßen des Herrn. Nochmal in der Parallelgeschichte wird beschrieben, dass sie auch den Kopf salbt. Übrigens nur ganz nebenbei. Soweit ich weiß, gibt es nur diese drei Begebenheiten, die man ganz konkret dieser Maria zuordnen kann. Und wisst ihr, was irre ist für mich? Bei allen drei Begebenheiten findest du Maria wo? Zu den Füßen von Jesus. Das ist super schön. In Lukas ist sie zu den Füßen von Jesus, einfach um zu hören. In Johannes 11 ist sie zu den Füßen Jesus, warum? Um zu weinen, weil ihr Bruder gestorben ist. Und hier in Johannes 12 ist sie zu den Füßen Jesu, warum? Weil sie vor Dankbarkeit überfließt. Und ihr Lieben, das ist die Bandbreite unseres Lebens. Von zu Tode betrübt, Johannes 11, bis zu vor Dankbarkeit überfließen, Johannes 12. Und immer findest du mit ihren ganzen Emotionen, mit ihren ganzen Lebenssituationen, findest du Maria immer wo? Zu den Füßen Jesu. Das ist super. Das haben wir auch in dem Lied gesungen. Herr, wenn es mir gut geht, gehört dir mein Lob. Wenn es mir schlecht geht, gehört dir mein Lob. Ich immer zu den Füßen Jesu. Das ist so toll, dass das von Maria gesagt wird. Deshalb, das ist kein Ausrutscher hier. Also die ist nicht zu den Füßen Jesu gestolpert, sondern das ist ein antrainierter Ort. Und wie schön wäre das, wenn das unser antrainierter Ort wäre. Reflexartig, okay, es gibt nur einen Ort, wo ich meine Enttäuschungen ablade. Jesu Füße. Es gibt nur einen Ort, wo ich meine Hochphasen des Lebens, wo ich die ablade. Jesu Füßen. Und es gibt nur einen Ort, wo ich höre, was er sagen will. Jesu Füße. Das ist Maria. Und was Maria hier macht, ist, sie nimmt einen Pfund, also wahrscheinlich 300 bis 400 Gramm, edelstes Salböl im Wert eines Jahresgehalts. Stell dir mal vor, jetzt unsere Jahresgelder sind unterschiedlich, aber zum Beispiel ihr lieben Taschengeldbezieher, nur dass wir mal ein kleines Gefühl dafür kriegen, was die hier macht. Also du sammelst ab heute das Taschengeld für dein ganzes Jahr, um was zu tun? Kaufst Salbe und schüttest es zu Jesu Füßen aus. Das ist schon eine Nummer. Also ist schon eine Nummer, was die macht. Und als wäre das nicht genug, bekommt ihre Handlung noch einen zweiten Teil. Sie trocknet Jesu Füße mit ihren Haaren ab. Maria, das andere hätte gereicht, um mich zu beeindrucken. Das Abtrocknen wäre nicht mehr nötig gewesen. Und erst recht nicht mit deinen Haaren. Aber was drückt Maria denn damit aus? Erstens, Herr, du bist das Kostbarste in meinem Leben. Jahresgehalt. Du bist es wert. Nochmal, wurde heute Morgen mehrfach gesagt. Du bist es wert. Du bist das Kostbarste in meinem Leben. Das ist das Erste, was sie ausdrückt. Und was steckt dahinter, dass sie mit ihren Haaren die Füße abtrocknet? Übrigens, ich hätte total gerne die Gesichter der Männer gesehen. Die Männer, die da zu Tisch lagen. Und dann kommt Maria von hinten an und öffnet langsam ihr Haar. Das muss sie ja gemacht haben. Sonst wäre das schwierig geworden mit dem Abtrocknen. Und kannst du dir vorstellen, da liegt die versammelte Mannschaft, im wahrsten Sinne des Wortes. Die liegt da und sieht Maria kommen in ihren erlauchten Kreis. Die Männer waren ja eigentlich unter sich, erst recht beim Essen. Und dann fängt sie an ihren Haaren und die werden gedacht haben, die wird doch wohl jetzt nicht hier die Haare öffnen. Das tat man nämlich wirklich nicht in dieser Kultur. Aber Maria macht das. Deren Gesichter hätte ich so gerne gesehen. Sie tut das. Und was drückt sie damit aus? Wenn du mal 1. Korinther 11, Vers 15, einfach diesen Vers nimmst, da wird eine ganz interessante Verbindung zwischen Haar gemacht und da werden die Haare dargestellt als ein Symbol für Ehre. Also dort steht in diesem Vers, dass das lange Haar für die Frau wie eine Ehre ist. Und jetzt bleib mal in diesem Bild. Was drückt Maria damit aus? Sie drückt damit aus, Herr, in meinem Leben geht es nicht um meine Ehre, es geht um deine Ehre. Sie muss sich runterbeugen, sie muss auf ihre Knie und trocknet mit ihren Haaren, mit diesem Symbol für Ehre, damit ist sie zu Jesu Füßen. Herr, mein Leben soll nicht mich ehren, sondern dich, weil du das Kostbarste bist. Das ist das, was sie ausdrückt hier. Und nur noch ein paar kurze Gedanken dazu. Da steckt in dieser Tat der Maria viel drin, aber das kann man ja ruhig mal jeder für sich drüber nachdenken. Nur ein paar kurze Gedanken noch dazu. Hier steht, das ganze Haus wurde erfüllt von diesem Geruch. Jetzt überlegt euch mal, welcher Geruch diese Familie noch ein Kapitel vorher umgeben hat. Der Verwesungsgeruch des Todes. Also seht ihr, was Jesus verändern kann, was Jesus machen kann. Ein Kapitel vorher umgibt diese Familie der Verwesungsgeruch des Todes. Und hier umgibt diese Familie ein Wohlgeruch des besten Salböls, des besten Parfums, ausgegossen, weil jemand sagt, Herr, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und es geht um deine Ehre. Und das ist so. Es ist für eine Familie, es ist für eine Gemeinde eine Wohltat, ein Wohlgeruch. Wenn Menschen da sind, die sagen und leben, Jesus Christus, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Es geht nicht um meine Ehre, es geht um deine Ehre. Und wisst ihr, was ich wunderschön finde? Plötzlich habe ich gedacht, wie wird wohl Marias Haar gerochen haben? Ich meine, die trocknet ja die Füße ab. Sie hat dieses Salböl plötzlich in ihrem Haar. Maria trug diesen Duft eines Lebens, was sich ganz in die Ehre des Herrn stellt, eine ganze Zeit lang mit sich. Und jetzt verlasse ich ein klein bisschen den Text, aber ich stelle mir das so vor, sie hat diesen Geruch in den Haaren. Und bitte denkt dran, das war kein billiges, nachgemachtes Parfum, wo nur das Etikett drauf war, sondern das, was die hier verwendet hat, benutzten die Leute normalerweise dafür, um Verwesungsgeruch zu übertünchen. Also das war schon ein kräftiger, wohltuender Geruch. Diesen Geruch, also gestattet mir das eine Minute, den Text hier zu verlassen, aber diesen Geruch nahm die mit wohin? Nach draußen zum Beispiel. Weil der hing in ihren Haaren und irgendwann war das Essen vorbei und sie gingen nach Hause. Und ich stelle mir das so vor, dann kommt ihr die Nachbarin entgegen, ah, hallo Maria, die begrüßen sich, wie haben die sich begrüßt? Saarländische Art. Und dann denkt die Nachbarin, Maria, deine Haare, die riechen ja gewaltig. Da hast du aber was geleistet. Was ist dann vielleicht die Antwort der Maria? Also Maria sagt dann, weißt du, warum meine Haare so gut riechen? Ich habe für 300 Denare ein Salböl gekauft, die Füße meines Herrn gesalbt und sie mit meinen Haaren trocken gemacht. Und das ist irre. Die Nachbarin, was wird die denken? Okay, Maria, das ist schräg, aber deine Haare riechen gut. Und wisst ihr, ich glaube, das wäre wunderschön, wenn das die Leute von uns denken. Steffen, du lebst schräg, aber deine Haare riechen gut. Also weißt du, du lebst schon schräg. Weißt du, gehst sonntags hier hin und dann, du gibst deine, ach, jetzt könnt ihr nehmen, was ihr wollt, du gibst deine Steuererklärung ehrlich ab und du machst dies und du machst das, alles, weil du mit einem Jesus in Gemeinschaft lebst. Ich muss schon sagen, das ist schräg, aber ich muss auch sagen, das riecht gut. Du hast eine Ruhe, hast einen Frieden, eine Zuversicht, die andere nicht haben. Und das würde ich mir so wünschen. Wisst ihr was? Dieses Gesamtkunstwerk ist für mich Gemeinde in Miniaturformat, wo Leute zusammen sind, ehemals Tote, jetzt in Gemeinschaft mit dem Herrn, die ihm dienen mit Blick auf ihn, Martha. Und die sagen, und so leben, dass man merkt, du bist es wert. Du bist die Kostbarkeit in meinem Leben. Und die diesen Duft aus der Gemeinde mit nach draußen nehmen in ihren Alltag. Weil sich der Duft in den Haaren festgesetzt hat. Aber hast du auch gemerkt, das noch so gute Shampoo wäscht sich irgendwann raus. Das, was die Maria hier macht, das muss wiederholt werden, immer wieder neu. Herr, dieser Tag, diese Woche, dieses Jahr, das noch junge Jahr, das soll wirklich dir zur Ehre sein und nicht zu meiner Ehre. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, für eure Gemeinde, für unser Leben ganz persönlich, dass diese drei Elemente, diese drei Meistermaler in unserem Leben malen können. Und das Schöne ist, zum Abschluss in diesem Text, Habt ihr gemerkt, wie viel die drei reden in diesem Abschnitt? Gar nichts. Maria, null. Martha, null. Lazarus, null. Der Einzige, der wieder mal zum falschen Zeitpunkt das Falsche sagt, ist ein Mann. Okay, das... Aber die drei Meistermaler sagen gar nichts. Und als Lazarus sagt, Mensch, da hätte man doch dies und das machen können, da muss Maria sich nicht rechtfertigen. Wer rechtfertigt Maria? Der Herr. Da greift der Herr ein. Das ist auch das Einzige, was der Herr hier sagt. Und das ist wunderschön. Alle drei ergeben zusammen dieses Bild. Ohne zu reden, durch ihr Tun. Alle drei, unterschiedlich wie sie sind, mit ihrer Emotionalität und mit ihrer Nüchternheit, ergeben zusammen dieses Bild. Und auch ganz nebenbei, alle drei offenbar alleinstehende Personen, auch das, keine Angst, da wird jetzt keine Lehre raus, aber es ist einfach eine Beobachtung, die ich interessant finde. Vielleicht haben alle drei auch einen persönlichen Mangel empfunden. Ich bin allein oder was auch immer. Und dennoch gelingt es ihnen, nochmal ohne zu reden, ein Meisterwerk für den Herrn zu Beginn der letzten Woche seines Lebens zu malen. Und ich wünsche mir sehr, dass das Bild mit uns geht, dass dieser Wunsch mit uns geht, alle drei Kennzeichen von Lazarus, von Martha, von Maria in unserem Leben zu haben und sie immer stärker zur Ausprägung kommen zu lassen, auch in diesem Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören.